Viva Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Und wieder eine Ausgabe des Viva Pitch Podcasts zwischen Champions League und Bundesliga. Wir schauen mal, was wir nach den doch zu drei Vierteln eher miesen Auftritten der deutschen Clubs in der Königsklasse für den 9. Bundesligaspieltag erwarten können. Ja, und ob sich die Bayern die 25 Millionen für einen Trainer nicht auch hätten sparen können. Und so wie die Bayern mit Nagelsmann gestern, müssen auch wir heute umplanen. Pitt ist verhindert, allerdings zum Glück nicht gesundheitlich, sondern nur dienstlich. Und unser Dino Topmöller, der heißt in diesen Fällen Alex Steudel. Hallo Alex.
Hallo. Dino Topmöller muss ich mich noch kurz dran gewöhnen, aber interessanter Vergleich, ja.
Zumindest als Backup. Was wird dir für ein Backup lieber?
Habe ich jetzt auch kurz überlegt, aber Ich glaube, ich kann mit Dino Topmöller leben. Ist schon okay.
Allerdings hat Pitt nicht angerufen und gesagt, was du sagen sollst. Du darfst hier frei von der Leber weg okay, alles sagen, was du möchtest.
Aber ich habe natürlich ja. Pitt auf dem anderen Ohr. Okay. Die ganze Zeit, was ich sagen soll. Ist ja klar,
wie alles im
richtigen Spiel dann.
Ja, dann ist ja ganz gut, dass er dann mit dabei ist, weil ich hätte gerne von ihm nämlich auch wieder, wie in der letzten Woche, gewusst, welches Spiel er denn als großen Knaller mir gerne verkaufen würde. Letzte Woche war es Fürth gegen Bochum. Da hat er gesagt, das ist der Anwärter auf das Knallerspiel des Wochenendes. Da geht's richtig ab. Jetzt komm du mir nach diesem Beispiel nicht mit Paderborn gegen den HSV.
Ja, das ist natürlich mein heimlicher Favorit. Ne? Als Hamburger muss man da natürlich ganz genau drauf gucken, weil der HSV ja sozusagen momentan in aller Munde ist mal wieder. Aber das ist, glaube ich, ein ganz anderes Thema. Wir wollen ja heute über Spitzenfußball reden. Und da sage ich mal, das interessanteste Spiel für mich ist natürlich wie immer sozusagen Bayern gegen Hoffenheim auf der einen Seite, weil Bayern ist ja sowieso immer das interessanteste Spiel des Spieltags. Aber mich interessiert auch sehr, was Dortmund in Bielefeld macht, weil Dortmund hat ja eine sehr interessante Woche hingelegt und himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Und da ist man natürlich sehr gespannt, wie das Ganze beim Tabellenvorletzten dann aussieht.
Ja,
ich glaube, Bielefeld hat eine Mannschaft, die, glaube ich, eine Spur weniger wert ist, also von den Marktwerten als Amsterdam. Aber man weiß ja nie so genau, was da passiert.
Ein bisschen, würde ich sagen. Die haben keinen Alea, kein Anthony. Aber wenn wir da mal genau drauf gucken, die Dortmunder, Lehrstunde in Amsterdam gekriegt, können sie da einen Lerneffekt jetzt dann schon in den wenigen Tagen draus ziehen? Und wie kommt das bei den Spielern an, dass Rose beispielsweise sie mit Kimmich verglichen hat und gesagt hat, mit dem wäre das nicht passiert? Hat mich als Schullehrer früher immer genervt, wenn meine Eltern nach den Noten der Klassenkameraden fragten und sagten immer, siehste, ist nur in Mathe vorgekommen, aber trotzdem.
Das Problem hatte ich nicht, weil die anderen grundsätzlich immer alle bessere Noten hatten als ich. Insofern gab es bei mir immer viele Kimmichs in der Klasse. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht, um auf die Frage zurückzukommen, weil es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie mal da ein Ausrutscher passiert ist und jetzt reißen sich alle zusammen und vielleicht, wahrscheinlich werden sie ja in Bielefeld auch gewinnen, weil Bielefeld ist ja nun wirklich jetzt nicht die große Macht in der Bundesliga. Aber auch wenn das jetzt ein bisschen widersprüchlich klingt, Dortmund hat, glaube ich, echt das Problem, dass man nie so genau weiß, was beim nächsten Mal da rauskommt. Ne? In einer Woche denkst du, oh, die armen Bayern, jetzt ist sozusagen ein richtig großer Konkurrent gewachsen, die hauen alles vom Platz. Und in der Woche drauf hast du das Gefühl, irgendwie da ist die Ersatzmannschaft unterwegs oder die haben Masken aufgezogen und sind in Wirklichkeit ein anderer Spieler. Sehr, sehr erstaunliche Ergebnisse, die einfahren und sozusagen erstaunliche Ausrutscher immer wieder. Und das ist ja nicht das erste Mal, sondern das passiert ja immer wieder. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da so eine gewisse Ratlosigkeit ist in Dortmund momentan, woher das kommt und wie man dagegen angehen kann.
Ist das Mentalität, das, was man den Dortmundern ja immer wieder vorwirft, dass sie das in entscheidenden Situationen eben nicht zeigen, wo es auch dann schon mal Prügel gab von Marco Reus, zumindest verbaler Natur. Diverse Fernsehkollegen wurden da ja schon abgewatscht. Also alles nur verbal, ja, zum Glück.
Ja, ich glaube, das ist so ein, ich glaube, auf dem Level kann man jetzt nicht sagen, dass da Spieler jetzt ins Stadion einlaufen und sagen, ja, heute mache ich mal 80%. Ich glaube, das gibt's nicht. Aber es ist so ein Momentum, das sich irgendwie einschleicht. Ne? Der eine macht vielleicht, geht schlecht in den Zweikampf, dem anderen misslingt irgendwas, wie dem Reus jetzt diese Woche. Und dann ist irgendwie nicht sozusagen der Geist in der Mannschaft, dass man das das klingt jetzt so total archaisch, dass man das Ruder rumreißt, aber das ist eben genau das, was man beim FC Bayern irgendwie das Gefühl hat. Da sind immer ein paar Spieler da, die sozusagen die anderen mitreißen können. Und das ist, sage ich, ob das jetzt ein Sané auf seine Art und Weise ist, der das halt spielerisch hinbekommt, oder ein Kimmich, vor dem dann die anderen Spieler vielleicht ein bisschen Angst kriegen, wenn sie sich hängen lassen oder wenn es nicht läuft, weil er ja schon ab und zu, glaube ich, mal ein bisschen durchdrehen kann. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es bei den Dortmundern fehlt. Ich sitze ja nicht in der Kabine, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass da so ein bisschen und jemand fehlt, der vorangeht. Und klar hast du den Reus, und also was das Alter jetzt angeht, und hast den Hummels, aber der Hummels bringt ja auch jetzt nicht mehr die Leistung wie früher und ist angeschlagen, und dem Reus passiert dann so ein Fehler, und dann hast du die ganzen jungen Spieler, und jetzt kannst du dich natürlich von so einer jungen Mannschaft dann auch nicht erwarten, dass die sozusagen den Effenberg nehmen und sich dann gegenseitig hochpushen. Mhm. Vielleicht das, was auf der einen Seite ein Vorteil ist, dass es eine Mannschaft ist, die eine eigentlich schöne Mischung hat zwischen älteren und jüngeren Spielern, vielleicht in solchen Situationen dann gar kein so ein großer Vorteil, weil wenn die wenigen älteren Spieler eben nicht funktionieren, scheint irgendwie niemand da zu sein, der die Mannschaft antreibt.
Relativiert aber so ein bisschen wieder diese Kritik an Lucien Favre, die ja immer kam, weil da wurde ja immer gesagt, der einzige, der Sündenbock letztlich dafür ist, dass eben dieser Schweinehundgeist da nicht so drin ist. Das ist der Trainer, der ist so langweilig, der kriegt die Mannschaft nicht motiviert. Unter Terzic lief es besser, aber eben auch nicht hundertprozentig, und unter Rose offensichtlich auch nicht.
Ja, also das stimmt. Rose ist jetzt aber, finde ich, jetzt vom Auftreten auch keiner, von dem man Angst hat. So, also ich, wenn ich eine Pressekonferenz mit Jürgen Klopp sehe, habe ich immer ein bisschen Angst. Aber wenn ich eine mit Marco Rose sehe, und mit vielen anderen natürlich auch, nicht so sehr. Und vielleicht ist das eben ein Trainertyp, der Dortmund, oder eine Charaktereigenschaft, die Dortmund noch ein bisschen gut täte. So ein Trainer, der eben nicht ganz so nett ist. Und ich habe den Rose jetzt noch nie selber getroffen, aber der macht auf mich auch ein bisschen, sage ich mal in Anführungsstrichen, einen netteren Eindruck. Also eher die Kategorie netter als die Kategorie schlecht gelaunt und Straftraining nachts um vier und rumschreien und so weiter. Und ja, auf der einen Seite die jüngeren Spieler, die fahren da, glaube ich, auch nicht mehr so drauf ab. Auf der anderen Seite, vielleicht ist es manchmal ganz gut, wenn man sowas hat.
Wenn du sagst Angst vor Klopp, das scheint ja sogar Diego Simeone zu haben. Wollt ihm zumindest nicht die Hand geben.
Ja, das finde ich immer faszinierend, ne? Thema für sich Klopp und die anderen Trainer, ne? Da ist ja immer so ein, ich weiß nicht, was da immer am Spielfeld dran passiert, aber es gab ja schon die ein oder anderen Szenen nachspielen mit Klopp-Beteiligung, wo die Trainer sich nicht ganz grün waren. Keine Ahnung, was die sich da alles gegenseitig zurufen, aber ich meine, Simeone und Klopp, das ist natürlich eine wunderschöne Partnerschaft an der Seitenlinie. Da möchte ich auch nicht wissen, was da alles los ist in 90 Minuten.
Da geht einiges an der Linie. Bin ich mir auch relativ sicher. Da ist die Coaching-Zone dann ja sicherlich für alle anderen erstmal Sperrgebiet. Leipzig müssen wir auch drüber sprechen. Auch einer der Enttäuschten oder die Enttäuschenden von der Champions-League-Woche. Das war ja auch gar nichts. Auch wenn man sagen muss, gut gekämpft gegen Paris, aber unterm Strich, da läuft gar nichts mehr.
Ja, also auf der einen Seite ja, ich hätte schon auch erwartet, dass da mehr kommt, jetzt nicht nur diese Woche, sondern eigentlich die ganze Saison. Ich meine, der Vizemeister steht jetzt auf Platz 8, und Platz 8, wissen wir ja, ist ja eine ganz schlimme Platzierung, da steht der HSV nämlich auch. Also wenn du auf Platz 8 stehst, hast du wirklich Probleme, und ich verstehe nicht ganz sozusagen die Marschrichtung, warten Sie, das soll kein blödes Wortspiel sein, sondern tatsächlich bei dieser Mannschaft, weil die ist ja schon echt ausgedünnt von Verkäufen. Mhm. Und dann auch noch ein neuer Trainer, und dann auch noch ein Trainer, was ich grundsätzlich gut finde, der jetzt nicht irgendwie groß bekannt ist oder Meriten hat, sondern man hat sozusagen ganz schön viel gewagt in Leipzig, ne? Also mit dem Verkauf von guten Spielern, mit einem neuen Trainer, der jetzt noch keine große Erfahrung oder in der Bundesliga noch gar keine Erfahrung hat. Und entweder ist es so, dass das nicht richtig funktioniert, oder sie müssen sich irgendwie noch annähern. Wenn man sowas positiv sieht, kann man sagen, ja, immerhin hat man in Paris geführt, und das ein oder andere Spiel in der Bundesliga ist auch, haben sie auch gewonnen, aber sie haben sich natürlich viele Ausrutscher erlaubt, und deswegen ist natürlich ganz toll, dass Greuther Fürth kommt, weil das ist natürlich der Sparringspartner schlechthin. Also wenn du, also gegen Greuther Fürth kannst du ja quasi auch statistisch gesehen gar nicht verlieren, glaube ich. Ich habe gerade hier geguckt, die Wettquote auf den Sieg von Greuther Fürth ist 1:20. Also da kann man sich gesund stoßen dran, wenn Fürth gewinnt. Insofern ist es jetzt eine gute Paarung am Samstag, und aber noch kein richtiger Gradmesser für Leipzig. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht.
Noch sicherer wäre es, wenn Fürth ein Heimspiel hätte, weil dann wäre der Sieg für Leipzig, glaube ich, schon quasi vergeben. Aber du hast es angesprochen, dieser Aderlass, der eben da war bei den Leipzigern, ja auch in Richtung München, da sind ja ein paar hingegangen, unter anderem der Trainer Julian Nagelsmann, der hat jetzt Covid, wir wünschen natürlich entsprechend gute Besserung, schnelle Besserung, aber den scheinen die Bayern ja auch sowieso gar nicht zu brauchen. Hätte man sich da das Geld nicht sparen können?
Ja, ich bin nicht ganz sicher. Also ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass das mit ihm zusammenhängt, was da passiert, weil normalerweise ist ja ein Trainerwechsel beim FC Bayern immer ein Knackpunkt. Und das ist irgendwie so geräuschlos vonstatten gegangen, das ist echt fast schon erschreckend ist. Weil normalerweise ruckelt es ja auch mal, und das haben wir ja wenn wir jetzt über die Bundesliga-Tabelle schauen, es ja ganz viele Trainerwechsel gab es und ganz viel Geruckel gab es auch. Und er hat echt so die wichtigen Themen, glaube ich, in den Griff gekriegt. Also natürlich vor allem Sané läuft plötzlich wie so ein Uhrwerk und arbeitet plötzlich nach hinten, also unglaublich sozusagen, so über die Jahre beobachtet. Und also nur als ein Beispiel, dass er das so in den Griff gekriegt hat, dass er so eine klitzekleine Veränderung in die Mannschaft reingebracht hat, also die neuen Spieler integriert hat. Und das läuft alles so geräuschlos ab. Ich persönlich glaube nicht, dass die Bayern aus der Erfahrung sozusagen eine Mannschaft ist, die von selbst funktioniert, sondern die schon einen guten Trainer braucht. Wir hatten ja schon Zeiten, wo sie das nicht hatten, und dann ist es auch entsprechend gelaufen. Deswegen glaube ich schon, dass Nagelsmann da einen Anteil dran hat. Und klar, wenn er jetzt mal nicht an der Seite stehen kann, das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so entscheidend, weil es ist ja nicht so, dass das irgendwie alles Jugendspieler sind ohne Erfahrung beim FC Bayern. Die können auch mal zur Not auch mal mit dem Matchplan, den sie natürlich auch von Nagelsmann bekommen haben, alleine losmarschieren.
Vor allen Dingen auch gegen Hoffenheim.
Vor allem gegen Hoffenheim, die ja auch ähnlich Probleme haben wie ein paar andere Clubs in der Bundesliga und die so ein bisschen, finde ich, jetzt muss ich sagen, jetzt gehe ich natürlich weit zurück. Hoffenheim ist ein Club, bei dem ich immer noch in Erinnerung habe, Aufsteiger, Tabellenführer, oben mitspielen. Und das ist ihnen so ein bisschen abhanden gekommen. Und das finde ich eigentlich schade, weil ich den Club eigentlich ziemlich interessant finde. Und weil ich jetzt auch nicht, man guckt jetzt auch nicht täglich auf Hoffenheim, weil ich jetzt auch nicht so richtig sehe, wo da die Probleme sein können, aber irgendwie ist es ein bisschen Zickzackkurs, also nicht Kurs, sondern von den Ergebnissen her. Und man weiß nicht so genau, wohin das führt, weil eigentlich ist Hoffenheim für mich ein Club, der eigentlich unter den ersten 6 stehen muss. Jetzt sind sie 9. und haben aber immer wenn man denkt, es läuft, ist wieder ein Rückschlag da. Und deswegen bin ich natürlich gespannt auf das Spiel, wie sie sich da schlagen. Und sag ich mal so, ein bisschen lästerhaft zu sagen, bin mal gespannt, wie hoch sie verlieren.
Wenn du so auf Plastikclubs stehst, dann kannst du mir doch vielleicht auch sagen, was in Wolfsburg jetzt los ist. Nach 7 Pflichtspielen ohne Sieg und 4 Niederlagen in Folge.
Ja, ich glaube, die haben jetzt seit 5 Wochen oder so nicht mehr gewonnen. Ich glaube, in Wolfsburg war es schon ein bisschen auch, also sagen, es lief halt einfach eine Zeit lang wie von selbst. Und das gibt's ja immer wieder mal. Ich habe aber immer schon so ein bisschen gedacht, na gut, das ist für mich jetzt nicht die Mannschaft, die da bis zum Saisonende durchzieht. Und jetzt hat es halt dann irgendwann erwischt. Und dann hast du natürlich auch wieder, das ist immer mein Lieblingsthema, wenn es dann nicht richtig läuft, wie reagiert der Trainer und schafft er es, ein Schiff, das in Seenot ist, wieder stabil zu kriegen. Und momentan sieht es noch nicht danach aus. Auf der anderen Seite gönne ich natürlich Marc van Bommel, weil das ja ein toller Typ ist. Also den hatte ich ja als Spieler schon sehr, sehr gemocht. Ein Wahnsinniger auf dem Platz, der irgendwie lustigerweise so ruhig geworden ist. Mich würde mal wirklich interessieren, ob der auch wirklich in der Kabine und im Training so ruhig ist, wie er jetzt scheint, weil früher wissen wir ja, als er noch bei Bayern gespielt hat, ist er ja sozusagen, da braucht er nur einen Zuschauer, seinem Nebensitzer was gesagt, zugerufen haben, was negativ ist, dann ist er unten am Platz ja schon ausgerastet und hat ja eine beeindruckende Sammlung an Vergehen vorzuweisen und ist der einzige Trainer in der Bundesliga, ja, der so richtig als Spieler erfolgreich war. Insofern finde ich es immer spannend und bin aber auch selber, also ich kann es nicht aus dem Stegreif erklären, warum Wolfsburg da jetzt ein bisschen ins Strauchen geraten ist.
Aber du siehst jetzt nicht die Gefahr, dass dieses Abschmieren weitergeht und dass da dann auch über kurz oder lang dann auch der Aggressivleader dann irgendwann ja die Koffer packen muss?
Na, schwer zu sagen. Ich meine, jetzt spielen sie gegen Freiburg. Freiburg ist ja momentan wirklich die Teammannschaft der Saison eigentlich für mich. Hat noch nicht verloren. Steht auf Platz 4. Also wenn sie zu Hause gegen Freiburg jetzt auch noch verlieren, dann werden bestimmt die ersten Diskussionen aufkommen, könnte ich mir vorstellen, in Wolfsburg. Weil ist ja nicht eine Mannschaft, bei der man sagt, ja, das ist halt eine Mannschaft aus dem Mittelfeld, sondern das ist eine Mannschaft, die vom Wert der Spieler und vom Potenzial eigentlich mindestens dastehen muss, wo sie jetzt momentan steht. Noch sind sie ja Sechster, weil sie einen guten Start hatten, aber wenn die mal im Mittelfeld stehen, dann wird es, glaube ich, ein bisschen windiger in Wolfsburg.
Weißt du, warum Van Bommel gerade so ruhig wirkt?
Warum?
Der ist konzentriert, der versucht immer noch die Menge der Einwechslungen für sich durchzuziehen.
Das ist aber gemein.
Ja,
man muss auch mal verzeihen können, das ist schon so lange her. Und es gab ja so lustige Wechselfehler in der Bundesliga-Geschichte, noch viel lustigere, finde ich.
Das stimmt.
War das, glaube ich, Christoph Daum?
Ja.
Erinnere ich mich. Als Stuttgarter natürlich damals besonders schadenfreudig, als Stuttgarter Kickers-Fan natürlich besonders schadenfreudig damals gewesen, dass man mit einer Einwechslung die Champions League verzocken kann. Oder Otto Rehhage, kann ich mich erinnern, hat mal legendär falsch eingewechselt, worauf dann der Spieler sich verletzt stellen sollte. Wer war das nochmal? Ich weiß gar nicht mehr.
Hani Ramsi war das.
Genau, Ramsi war das. Ach, göttlich, wie der sich dann wieder zu Boden sinkt, damit er gleich wieder ausgewechselt werden kann. Und ich weiß nicht, wer es noch, es gab noch so ein paar Dinger, ne? Da ist das ja im Pokal irgendwie mit einer neuen Regelung und so weiter. Da finde ich, da muss man auch mal drüber hinwegsehen dürfen. Nach so langer Zeit, ist ja schon Monate her, das ist ja im Fußball sind Monate, ja Jahre. Ne?
Aber ich hatte letzte Woche schon zu Pitt gesagt, ich bin Elefant, ich vergesse manche Sachen einfach nicht.
Ja, wenn du jetzt Wolfsburg-Fan wärst,
nein,
dann könnte ich das verstehen, dass du das bis an dein Lebensende nicht vergisst. Aber
nein, ich bin ja eigentlich Bayern-Sympathisant und Van Bommel fand ich auch immer gut, deshalb tat mir das auch leid. Aber über Sachen, die ich nicht richtig verarbeitet habe, mache ich Witze. Das ist so meine.
Also ich habe den Van Bommel ja mal kennengelernt. Ich war mal in so einer, ich weiß nicht, ob das bei Sky 90 oder irgendeiner so einer Talkshow war er, da war er noch Spieler und dann haben wir, wie es halt so ist, das sitzen wir ja vorher zusammen und ich hatte natürlich schon Respekt davor, weil ich dachte, das ist so ein Typ, der, sagst du irgendwie im Vorbereitungsgespräch ein falsches Wort, dann grätscht er dich so schon von hinten an der Kaffee, am Kaffeeautomaten ab. Aber der war so nett und freundlich und sanft, das war unglaublich, ich war völlig geflasht. Also der hat wirklich der hat sich dann auch für mich interessiert, der hat Fragen zu meinem Job und so weiter. Ich war dann auch bei Sportbild gestellt. Und ich dachte immer, ein Zwillingsbruder oder wer ist der Typ? Aber das kennt man ja im Sport, ne? Mhm. Leute, die, wenn es losgeht, wenn es angepfiffen wird oder auch in anderen Sportarten, wenn es um was geht, völlig durchdrehen. Und so einer ist der als Trainer offenbar nicht. So. Aber ich glaube, wechseln kann er jetzt und ich wette, dass er gegen Freiburg keinen Wechselfehler macht. So weit wage ich mich jetzt. vor.
Da nagel ich dich drauf fest, aber das wird, glaube ich auch, das wird auf
dann
jeden Fall.
Dann machen wir einen Sonderpodcast am Wochenende,
genau.
Wenn es passiert.
Dann gibt es eine extra Ausgabe, auf jeden Fall. Ja, guck mal, da ist auch wieder einiges drin am Wochenende. Hertha gegen Gladbach natürlich auch noch spannend. Derby in Köln. Köln gegen Leverkusen.
Ja, auch interessant, weil natürlich Köln auf der einen Seite überraschend weit oben. Hat zwar jetzt vor der Länderspielpause nochmal so richtig einen abgekriegt. Das ist halt immer dieses, man denkst, ja, es läuft sehr gut für eine Mannschaft und dann merkst du dann an solchen Spielen, dass sie vielleicht doch irgendwie über ihre Verhältnisse gespielt haben, wenn sie dann so eine Packung kriegen, ich glaube 5-0 in ausgerechnet in Hoffenheim. So, das heißt, die leicht angeschlagen vielleicht kommen. Leverkusen natürlich schwer angeschlagen, weil das gegen Bayern war natürlich unglaublich zur Pause 0-5 hinten liegen im Spitzenspiel, gab es, glaube ich, in der Bundesliga noch nie. Also normalerweise, also in anderen Sportarten wurde so ein Spiel abgebrochen. Wie ist es, in welchen Sportarten? Also Tischtennis hat man das früher gemacht, ne? Bei 7-0 war, glaube ich.
Beim Ringen ist das vor allen Dingen so. Sieg wegen technischer Überlegenheit.
Ja, das wäre natürlich Leverkusen auch passiert wahrscheinlich. Abbruch wegen erste Verwarnung nach 20 und dann nach 25 Abbruch. Und Tischtennis haben wir früher immer gemacht, bei 7-0 ist Schneider, dann ist es zu Ende, wenn man 7-0 hinten liegt im Satz. Aber so weit kam es ja nicht. Aber also Leverkusen natürlich auch total matt irgendwie jetzt. Und aber trotzdem natürlich super in die Saison gestartet gegen die Bayern. Psychologisch vielleicht ein kleiner Vorteil für Leverkusen, weil man sagt, okay, wir stehen da oben und gegen Bayern verliert eh jeder. Wir haben halt ein bisschen höher verloren, macht nichts, aber Köln vielleicht jetzt doch eher zweifelnd, haben wir da oben wirklich was zu suchen? Wir haben so einen vor den Latz bekommen in Hoffenheim. Deswegen bin ich da auch sehr gespannt, wie das ausgeht. Und ist natürlich Derby, ist was los, ist in Köln Stadion voll, habe ich jetzt gar nicht mehr.
Ich blick da auch nicht mehr durch, wer jetzt 2, was, wie 3, voll. Also,
G-Regeln, ja. Handy, 4G und 5G, ich check nicht mehr ganz, ich komme nicht mehr ganz durch bei den ganzen Gs, aber da ist auf jeden Fall was los, auch wenn es nur halb voll ist, sein sollte.
Ich weiß auf jeden Fall, dass Steffen Baumgart 20.000 Stimmen gekriegt hat unter Fußballanhängern bei der Wahl zum Fußballspruch des Jahres und den hat er gewonnen. Also der hat sogar schon den ersten Titel dieser Saison geholt. Ein Spiel ist erst zu Ende, wenn der Schiedsrichter pfeift und ich nicht mehr brüll.
Ja, okay. Das finde ich bis zum zweiten Drittel eher ein bekannter Spruch und am Ende, naja, die Pointe finde ich jetzt nicht so lustig, weil es gibt ja auch andere Spieler, die brüllen, aber er hat schon sowas chronisch schlecht gelauntes, ne? Er sieht ja immer so ein bisschen mit der Mütze dann auch oft wirkt nicht sehr sympathisch auf mich, aber vielleicht haben seine Spieler Angst vor ihm, vielleicht ist das ja dann ein kleines Erfolgsrezept, ich weiß es nicht. Sein Vorgänger war ja deutlich netter, war ja auch ein Schwabe.
Das mag ein Grund sein, aber vielleicht kommst du mit ihm irgendwann in einer TV-Sendung nochmal zusammen und dann überzeugt er dich genau wie Van Bommel, vom Gegenteil.
Ja, genau. Vielleicht mache ich dann entweder die gleiche Erfahrung oder grätsche mich dann auch ab.
Apropos TV-Sendung, jetzt machen wir eigentlich an dieser Stelle im FIFA Pitch Podcast immer den kleinen Teaser für den Doppelpass. Du weißt nicht zufällig, wer am Wochenende im Doppelpass dabei ist?
Nein, weiß ich leider nicht.
Dann sagen wir einfach, Doppelpass sowieso immer einschalten. 11 Uhr am Sonntagmorgen, da kann man gar nichts verkehrt machen, ganz egal, wer zu Besuch ist. Und dann montags gibt es ja dann für die gesamte Woche und überhaupt jeden Werktag den FIFA Pitch Newsletter um 6.10 Uhr in euer E-Mail-Postfach, wenn ihr ihn denn abonniert habt, unter newsletter.pitgottschalk.de. Und den Podcast gibt es dann immer donnerstags im Podcatcher eurer Wahl, eures Vertrauens. Da werdet ihr jedes Mal, jede Woche fündig, wenn denn nicht gerade eine Länderspielpause ist und Pit kein Newsletter macht. Aber normalerweise, wenn Newsletter ist, dann gibt es auch den Podcast. Und wenn Pit nicht kann, dann ist Alex da und das finde ich super. Danke, Alex.
Dankeschön.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.